rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Die Chats aus dem Umfeld von Ex-Kanzler Sebastian Kurz haben ein neues Wort in die politische Diskussion in Österreich eingeführt. Das Beinschab-Tool. So haben die türkisen Strategen die versuchte Manipulation der Öffentlichkeit durch frisierte Umfragen der Demoskopin Sabine Beinschab genannt. Die Umfragen sind dann im Gratisblatt Österreich großgebracht worden. Beinschab wurde im Laufe der Korruptionsermittlungen gegen Kurz kurzfristig festgenommen. Journalisten entnehmen den gerichtlichen Unterlagen, dass sie ein Geständnis abgelegt hat und mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet, in der Hoffnung auf ein mildes Urteil im Fall eines Schuldspruchs. Aber für die Öffentlichkeit fällt ein Schatten auf Meinungsforschung an sich. Was ist eigentlich alles gefälscht oder umgedeutet, wenn in der Presse von politischen Stimmungsschwankungen zu lesen ist? Wie kann man frisierte von seriösen Umfragen unterscheiden? Die Erklärungen hören Sie aus der Falterwerkstatt vom Chef des Meinungsforschungsinstituts SORA, Christoph Hofinger, in einem Interview mit Barbara Todt.
Umfragen und die Qualität von Umfragen waren zuletzt ein großes Thema, dank der Chat-Affäre. Meine erste Frage an Sie wäre, wie man als Laie seriöse von unseriösen Umfragen unterscheiden kann. Gibt es da Tricks, auf was man schauen kann, wenn ich Balken in der Zeitung sehe und mich orientieren möchte, kann man dem trauen oder nicht?
Das ist natürlich viel verlangt, dass sich Laien aufgrund einer Umfrage, die sie in der Zeitung lesen, entscheiden können, das ist seriös oder nicht. Das ist, da muss ich schon sagen, das ist was, wo die Medien auch wirklich in der Pflicht sind, als diejenigen, die Umfragen kaufen, bestellen und dann präsentieren. Aber es gibt doch einige Hinweise und die Hinweise sind natürlich Transparenz. Also je offensiver die Transparenz spürbar wird und diese Beipacktexte da sind, was in der Umfrage gemacht wurde, wann die durchgeführt wurde, wie die zustande gekommen ist. Wenn das also nicht nur irgendwo verschämt und halb vollständig da ist, sondern wenn das wirklich breit und offensiv mit kommuniziert wird, wie die Umfrage entstanden ist, dann ist das schon ein guter Hinweis. Ja, weil es gibt auch einen, ich finde auch jetzt, wo der Verband der Markt- und Meinungsforschungsinstitute so für seine Verhältnisse ungewohnte Präsenz bekommen hat, ich finde das schon auch ein wichtiges Kriterium, ob das Institut da dabei ist und sich dort dem Methodendiskurs stellt.
Da breche ich jetzt kurz, das ist der Branchenverband, da haben sich die Markt- und Meinungsforschungsinstitute quasi zusammengeschlossen und haben so Standards gelegt, oder?
Genau.
Good Practice quasi.
Ja, und das war wirklich notwendig. Wir hatten, würde ich sagen, in den so vor 20 Jahren wirklich ein sehr schlampiges Regime bei den Umfragen, was wird mit welchen Kriterien kommuniziert. Ja, das war sozusagen die. So, da war viel österreichische Schlamperei und da gehören immer zwei dazu. Die Medien die es präsentieren und die Umfrageinstitute. Und die Debatte ist eigentlich dann 2002 recht gut ins Rollen gekommen, zu Recht. Damals hieß es Kopf an Kopf, Gusenbauer oder Schüssel, nicht vorhersagbar. Und dann im Endeffekt natürlich durch ein sehr starkes Finale, Grasser ist dann dazu gestoßen, hat dann die Schüssel ÖVP doch mit ungefähr 6 Prozentpunkten gewonnen. Da sind eigene Bücher drüber geschrieben worden von Politikwissenschaftlerinnen wie der Sieglinde Rosenberger. Die Branche ist dann schon in sich gegangen und hat bis heute einen wirklich heilsamen und produktiven Diskurs über Qualität, der momentan mit einer gewissen Heftigkeit geführt wird. Aber auch das finde ich gut, weil es ja auch so ist, wir wollen ja nicht, dass die Konsumentinnen und Konsumenten Umfragen naiv glauben. Ja, also das, wie der Wolfgang Schüssel hat gesagt, Umfragen soll man nicht trinken, man kann dran riechen. Ja, ist wie Parfum. Genau, also wir können an ihnen riechen, sollen sie nicht trinken. Und durch diese Diskussion in der Branche und durch das Wirken des VDMI sind auch die Kriterien strenger und die Qualität besser geworden. Also zum Beispiel die durchschnittliche Samplegröße, also Stichprobengröße, das hat der Laurenz Enser von der Uni Wien einmal ausgerechnet, die ist bei Wahlumfragen zum Beispiel deutlich gestiegen. Das ist nicht das Einzige, was zählt, aber diese Schockmomente und die Debatten, die sind eigentlich gut.
Vielleicht, wenn man es jetzt, also gibt es jetzt zwei Themen, die spannend sind. Zum einen, weil wir diesen Verband angesprochen haben, da gab es ja recht viel Aufregung, weil OGM, ein Institut, das doch eher bekannt ist und für den Kurier, glaube ich, regelmäßig Umfragen macht, wurde aus dem Verband ausgeschlossen mit der Begründung, es erfüllt eben nicht mehr diese Standards, weil die Umfragen rein online gemacht wurden. Was ist denn dazu zu sagen? Also ist rein online für sich genommen, eine Umfrage, die nur über Online-Tools gemacht wurde, ist das für sich genommen dann schon mal problematisch? Und warum sieht das der Verband so? Und hat der Verband recht?
Der Verband hat recht und hat deswegen auch diese Kriterien gemacht, unter anderem auch seinerzeit mit der Mitwirkung von OGM. Und zwar deswegen, weil nur ein Teil der Wahlberechtigten online erreicht wird. Und es gibt unter den Menschen ab 65 Jahren durchaus ein gutes Viertel, bei Frauen sind es noch mehr, die praktisch nie im Internet sind.
Aber gleichzeitig gibt es ja sehr viele Wähler, die älter sind beispielsweise, oder?
Also richtig. Also die
oder so, ist das dann wirklich ein Problem?
Es ist richtig, es wäre vollkommen egal, wenn es keinen Unterschied zwischen Onlinern und Offlinern gäbe. Aber Offliner, die konsumieren auch andere Medien zum Beispiel. Die können sich ja gar nicht über Facebook oder über andere Social Media informieren. Die lesen dann Printmedien, werden dann natürlich eher öffentlich-rechtlich sich informieren, haben überhaupt vielleicht Stadt-Land-Bildungsunterschiede im Vergleich zu den Onlinern. Das heißt zu sagen, in meiner Stichprobe sind eh genug Ältere, das reicht nicht aus. Ich brauche sowohl die älteren Onliner, die schon die Mehrheit sind bei den Älteren, aber ich brauche die Offliner auch drin sind.
Und die erwischt man wahrscheinlich schwer und das kostet mehr Geld und ist aufwendig, weil die muss man anrufen oder...
Telefonieren ist pro Stück, pro Interview etwas teurer als online. Das ist, und telefonieren allein ist auch nicht mehr das Gelbe vom Ei. Wir haben ja, es wird auch immer schwieriger. Und das Schöne ist, dass dieser Mixed Mode, die Verbindung von beiden, oder es gibt in den USA dann sogar SMS-Umfragen, die ihren Beitrag dazu leisten können, oder manchmal sogar wieder Face-to-Face, also persönliche Interviews. Also das Mischen gewisser Methoden, das führt eben dazu, dass ich unterschiedlichste Segmente der Bevölkerung in meiner Stichprobe drin habe. Noch ein Punkt, es ist auch unter den Wahlberechtigten ungefähr ein Sechstel der divergierenden Schätzungen nicht in der Lage, einen schriftlichen Fragebogen auszufüllen. Also wir haben in unserer Gesellschaft...
Ein Sechstel, das ist ein ziemlich...
Ja, wir haben noch immer
hoher Prozentsatz.
Richtig, wir haben
die nicht gut lesen können oder
die sich überschriftlich können vielleicht gerade irgendwo eine Aufbeschriftung lesen und finden sich zwar den richtigen Bahnsteig am Bahnhof, aber die können nicht in einen schriftlichen Interaktionsprozess einsteigen und die können keinen Fragebogen. Das ist ein ungelöstes gesellschaftliches Problem, wobei das verschwindet im Laufe der Jahrzehnte, wird das immer weniger. Das ist aber etwas, was auch in der älteren Generation häufiger ist, also funktionaler Analphabetismus.
Wie viel Prozent macht das bei den Älteren aus? Also weil es weniger wird?
Also wie gesagt, die Schätzungen divergieren, aber da könnte also anzunehmen, dass es bei denen über 65 rund ein Fünftel ist, das ist durchaus gerechtfertigt. Und das ist jetzt aber nicht genau das Gleiche wie ein Offliner. Ja, und bei den Jüngeren sind auch die, die eigentlich kaum lesen und schreiben können, die sind zwar online, die sind aber dort eher über Videos und sehr leicht zu konsumierende bildliche Medien mit wenig Text unterwegs. Ja, also ich kann mir zwar auf Instagram ein bisschen was verstehen, aber ein Fragebogen ist für, sagen wir, ein Sechstel der Wahlberechtigten, ja, da geht es gar nicht um die Migrantinnen und Migranten, die kein Wahlrecht haben, ja, und erst kurz im Land sind, sondern da geht es auch nicht um Deutschkenntnisse, sondern geht es wirklich...
Die wahlberechtigt sind, von denen ein Sechstel...
Unter den Wahlberechtigten können wir annehmen, dass rund ein Sechstel eigentlich mit einem Instrument eines schriftlichen Fragebogens nicht umgehen kann. Wenn ich annehme, dass dieses Sechstel ganz gleich denkt und fühlt und wählt wie die anderen 5 Sechstel, die einen schriftlichen Fragebogen beherrschen, na gut, dann könnte ich zufrieden sein. Nur diese Annahme ist zu mutig. Die eben älter sind und offline sind und die eben es nicht schaffen, einen Online-Fragebogen zu bedienen, das ist nicht der Durchschnitt der Bevölkerung. Die weichen auch in ihrem Wahlverhalten mit Sicherheit ab.
In welche Richtung, um das vielleicht noch kurz zu ergänzen, in Richtung Nichtwähler, Protestwähler oder ist der Schluss zu kurz?
Ja, es ist eine Gruppe, die nicht so leicht zu erforschen ist, aber wir haben auf der anderen Seite, also die werden zum Beispiel kaum urbane Bildungsschichtparteien wie Grüne und Neos wählen. Und dann kommt es vielleicht auf die Gegend an, im städtischen Bereich vielleicht eher SPÖ, im ländlichen Bereich eher ÖVP. Und bei den Jüngeren könnte hier die FPÖ stärker sein. Da gibt es auch Altersunterschiede.
Aber jetzt vielleicht zurück zur Eingangsfrage. Also ich sehe eine Umfrage in der Zeitung, ich sehe, es ist ein Sample von 600. Dann sollte ich wahrscheinlich ein bisschen stutzig sein. Ab 800... ist es gut oder sind das Richtwerte, mit denen man arbeiten kann?
Ab 800 entspricht zumindest den Standards. Wir dürfen hier auch nicht naiv sein und sagen, es gibt diese Zaubergrenze, ab der eine Umfrage funktioniert. Ne? Weil wenn eine Umfrage irgendwo in der Methodik eine Schwierigkeit hat oder es systematische Verzerrungen gibt, wie 2016 in den USA zugunsten von Trump, dann nutzt auch die sehr große Samplegröße nichts. Aber je größer die Stichprobe, desto unwahrscheinlicher wird zumindest der Fehler, aufgrund der kleinen Stichproben zu irren. Deswegen ist diese 800er Grenze eine, die recht brauchbar ist. Weil, wenn Sie sehen auch dann, wenn jemand sagt, das waren 600 Befragte, dass jemand auch bewusst entschieden hat, das Kriterium nicht zu erfüllen.
Und die 800 sind auch der Mindeststandard im Verband, oder?
Genau, also der VDMI sagt, es sollten mindestens 800 Befragte sein und es hat sich in einer Auswertung gezeigt, dass die durchschnittlichen Befragungsmengen, also die Anzahl der Interviews, das ist in den letzten Jahren und genau wegen diesem Kriterium auch gestiegen.
Und Befragte, kurze Nachfrage, heißt auch die wirklich geantwortet haben, oder? Nicht die man erreicht hat.
Ja, da sind eben zwei Paar Schuhe und Befragte sind die ein Interview komplett durchgeführt haben. Da ist auch wirklich wichtig, dass die dann Angaben zum Alter, Geschlecht, zur Bildung machen, weil nur daran kann ich erkennen, ob meine Stichprobe ausgewogen ist. Was ja dann auch wieder spannend ist von diesen Befragten, deklarieren sich nicht alle, etwas je nach Umfrage 60-80% geben uns dann auch wirklich eine Parteipräferenz bekannt. Und das ist auch ein Qualitätskriterium, das nicht nur drinsteht, so und so viel haben wir befragt, sondern so und so viele haben sich auch deklariert. Das ist auch Good Practice und wird in letzter Zeit auch etwas konsequenter durchgeführt.
Was man auch oft im Kleingedruckten findet, ist die Angabe der Schwankungsbreite. Das ist vielleicht auch ein Begriff, den man ein bisschen erklären muss. Der kam in den Chats ja auch vor, weil es ja eben dann geheißen hat, quasi unter den Chattenden, wir frisieren die Umfrage im Rahmen der Schwankungsbreite. Also was heißt das konkret, wenn Sie das als Experte beurteilen?
Ja, also da kommt mir natürlich das Grauen, wenn ich solche Auszüge aus den Chats lesen muss, weil das heißt, ist natürlich methodisch ein völliger Unsinn zu sagen, innerhalb der Schwankungsbreite ist alles gleich wahrscheinlich. Sondern die Schwankungsbreite heißt, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit liegt ein Ergebnis zwischen dem unteren und dem oberen Rand, also plus minus 2%. Bei einer Partei heißt, sie hat in der Umfrage 30%, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit liegt sie über 28 und unter 32, aber diese 30% sind ja immer noch das Wahrscheinlichste. Also zumindest das, was ich einmal gemessen habe. Und zu sagen, innerhalb dieser Schwankungsbreite ist alles beliebig, ist eine Missinterpretation dieser Schwankungsbreite. Und zu sagen, die andere Partei darf ich dann innerhalb der Schwankungsbreite hin und her schieben, wie es mir gefällt. Das ist natürlich ein Pippi-Langstrumpf-Ansatz in der Interpretation von Daten und entspricht jedem wissenschaftlichen Ethos. Also insofern ist es schon wichtig, die Schwankungsbreite zu sehen. Und die spannende Frage ist, warum war das damals, wie in diesem Chat sichtbar wurde, überhaupt wichtig, innerhalb der Schwankungsbreite was zu drehen, weil ja offenbar, und das ist auch, passt sehr gut zum Thema, wie erkenne ich Qualität, weil ja oft die kleinsten Unterschiede unglaublich marktschreierisch in manchen Redaktionen interpretiert werden. Und das ist sicher für die Konsumentinnen und Konsumenten von Umfragen sehr hilfreich zu schauen, ist es eine Interpretation der Umfrage, die auf Sachliche geht oder die aus jedem Lüftchen einen Sturm macht. Ja, minus 2% wird dann als Absturz marktschreierisch verkauft. Oder zuerst ist die Partei 1% hinten, dann ist die Partei 1% vorn und daraus
also Kopf an Kopf rennen, die eigentlich
genau, das
nicht
ist
real
nicht,
sind. Oder,
genau, ja. Das können alles Zufallsänderungen sein. Und wenn dann aber ganz groß marktschreierisch dasteht, das ist eine Trendwende, dann müsste ich als Konsument und als Konsumentin da etwas misstrauisch werden. Also diese Überinterpretation, die manche oder auch schlicht und einfach Fehlinterpretation von kleinen Unterschieden. Und es wäre auch schön, wenn Medien dazu sagen, da hat sich zwar was geändert, aber das ist keine signifikante Änderung, das kann auch eine Zufallsschwankung sein.
Nachfrage hierzu. Den aktuellen Ereignissen, da hat sich jetzt halt sehr viel getan in der letzten Woche, oder Rücktritt von Sebastian Kurz als Kanzler, Erschütterungen. Wie lange braucht denn so etwas, bis es sickert und bis man tatsächlich das Stimmungsbild in der Bevölkerung solide abfragen kann? Also es gab ja jetzt dann in der Woche danach gleich die ersten Umfragen, wo man gesehen hat, ÖVP stürzt ab, SPÖ gewinnt nicht so viel, wie man gedacht hat. Wie solide sind solche binnen weniger Tage ermittelten Stimmungsbilder? Ab wann macht es Sinn, solche großen Wendemomente in der Politik dann abzufragen?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Da ist die eine Frage, wie viel Aufmerksamkeit bekommen Ereignisse? Und in diesem Fall war die Aufmerksamkeit natürlich enorm. Also es wurde auf allen Kanälen haben sich die Menschen damit auseinandergesetzt. Und dann gibt es einerseits die mediale Vermittlung von Kanzlerrücktritt, neuer Regierung und Interpretationen. Und dann natürlich im echten Leben und in den Webnetzwerken, also in Social Media, dann auch die Verarbeitung, die zwischenmenschliche Verarbeitung. Und dann kann ich schon, wenn das etwas einschlägt wie eine Bombe und wo ich davon ausgehen kann, dass die Menschen das privat und am Arbeitsplatz verarbeiten. Also ich würde sagen, wenn ich sozusagen zwei Werktage habe, wo die Menschen im Büro oder auf der Baustelle drüber reden können, und wenn ich ein Wochenende dabei habe, wo die Menschen das in ihrer Familie diskutieren können oder mit ihren in ihrem Freundeskreis, ich glaube, dann ist schon einmal eine erste Verarbeitung da, die sich auch demoskopisch auswirkt. Wobei wir in so einem Fall wie jetzt, ja, aber vermutlich, so lassen sich auch die Daten interpretieren, vor allem bei einer Partei, bei einer ÖVP, eine massive Verunsicherung haben. Und deswegen ist es ja auch so spannend zu sehen bei veröffentlichten Umfragen, wie viele haben sich denn da gar nicht deklariert, weil ist der Zuwachs dann der anderen Parteien, ist es ein echter Zuwachs oder ist es nur ist es der gestiegene Anteil an den gültigen Stimmen, weil die ÖVP-Wählerinnen und Wähler, die sich bisher deklariert hätten, jetzt einmal sagen, ich weiß nicht. Ja, oder ich mache dazu keine Angabe. Also eine Partei, die in einer Krise ist, das ist aber schon sehr früh messbar, die führt einmal zu sehr vielen sogenannten Missings, also nicht deklarierten bei der Wahlfrage. Und dann der zweite Prozess, der wird jetzt länger dauern.
Wo die hingehen, oder was mit
genau
denen passiert.
Ja. Und der ist ja gerade im Gange. Also es gibt einen Teil der ÖVP-Wählenden, die jetzt nach wie vor sich für die ÖVP deklarieren. Die haben eine gewisse Resilienz gezeigt, die lassen sich offenbar auch durch die Ereignisse wie jetzt, und das gibt es ja immer, Kern an Deklarierten für eine Partei, also Stammwählerinnen und Stammwähler, die lassen sich ja mal jetzt nicht verunsichern. Aber Daumen mal Pi. Jeder Dritte oder jede Dritte aus den bisher ÖVP-Deklarierten tut das jetzt mal nicht. Und was machen die in den nächsten Wochen und Monaten? Und da ist jetzt natürlich viel möglich. Das weitere Verharren in der Verunsicherung, in der Nichtdeklaration oder auch die Möglichkeit, dass sie rundherum von anderen Parteien aufgesogen werden, die sich dann konsolidieren. Und dann wird es natürlich spannend, wenn wir in der Deklarationsrate wieder dort sind, wo wir jetzt vor den Hausdurchsuchungen waren. Wie hat sich dann da das Bild verändert? Und das könnte dann nachhaltiger sein, diese Veränderung.
Haben Sie auch auf Basis quasi Ihrer Forschung, was wären denn so die neuen Heimaten oder die alten Heimaten, die jetzt verwirrte oder eben einmal irritierte ÖVP-Wähler finden können? Gehen die zurück zur FPÖ, wo ja Sebastian Kurz viele Wähler geholt hat in seinen Wahlkämpfen, zu den Neos, vielleicht auch zur SPÖ? Also in welche Richtung könnte das gehen?
Die drei wichtigsten Kanäle aus Sicht der ÖVP, im Moment eher defensiv gesehen, also Gefahren für die ÖVP, ist einerseits die Abwanderung zur FPÖ. Da gab es in den letzten Jahren massiven Austausch, also hunderttausende Stimmen, die auch die Kurz-ÖVP von der FPÖ bekommen hat. Da haben wir auch immer wieder das Phänomen, dass die ÖVP Wählerinnen und Wähler bekommt, die in ihrer Geschichte früher mal sozialdemokratisch waren,
dann
bei der FPÖ waren und dann aber bei der ÖVP gelandet sind, die ja mittlerweile einen Facharbeiteranteil hat in den Wählenden wie in der Bevölkerung. Also die ÖVP ist von einer Bildungsschichtpartei wieder zu einer sehr breit aufgestellten Partei bekommen. Also die FPÖ ist rein zahlenmäßig sozusagen das größte Tor sozusagen, oder auch die größte Gefahr im Moment, rein quantitativ. Allerdings gibt es auch den Austausch, und das hängt natürlich jetzt vom Alter und vom Bildungsgrad ab, oder auch ob es städtisches oder ländliches Publikum ist, sowohl mit den Neos als auch mit den Grünen. Die noch dann aber weiter hinten theoretisch mit der SPÖ. Da gab es früher mehr, da war in den letzten Jahren sehr wenig zwischen ÖVP und Sozialdemokratie. Was aber schon spannend ist, was wir jetzt in Deutschland gesehen haben, sowas kann es dann auch wieder geben.
Gut, ja? Aber da braucht es halt auch einen Kandidaten, der, obwohl er ein Mann war, mehr oder weniger genau das gemacht hat, was Frau Merkel gemacht hat, oder? Also quasi genau die gleichen Wählerinnen und Wähler.
Genau, in Deutschland war die Sondersituation,
Herr Scholz dass hat für die auch Merkel gemacht.
Genau, also dass die christlich-soziale Frau einen sozialdemokratischen Mann sozusagen auf der Bühne als Nachfolger hatte. Ja, und das hat aber dann auch hierzu, also es sind in unserem Wählerstrom Karussell sind fast alle Bewegungen möglich, vor allem für die ÖVP. Also die kann wirklich Austausch mit praktisch jeder Partei haben. Es gibt ein paar Türen, die in diesem Karussell oder in diesem Wähleraustausch Labyrinth verschlossen sind. Also zwischen FPÖ und Grünen tut sich praktisch nichts. Das sind ganz selten ein bisschen sozusagen. Aber also sozusagen für die ÖVP ist es strategisch einerseits spannend, weil sie aus jeder Richtung gewinnen kann und gleichzeitig nervenaufreibend, weil sie in jede Richtung verlieren kann und natürlich aufgrund der aktuellen Umstände jetzt hier auch sehr gefordert ist.
Jetzt war das mein Fehler, weil wir sind jetzt ein bisschen quasi abgeschweift. Also kehren wir vielleicht zurück zu dem Thema, das dafür gesorgt hat, dass die ÖVP jetzt davor vor dem Problem steht, dass viele Wählerinnen und Wähler abwandern könnten, nämlich das Frisieren von Umfragen. Also wir haben jetzt so ein paar Dinge durchbesprochen, Schwankungsbreite, welches Sample, online, offline, aber kann man nicht auch die Fragen selbst, die man stellt als Meinungsforscher, so formulieren, dass man erwünschte Antworten auch bekommt, also dass man einfach suggestiv fragt? Man soll es natürlich nicht, aber passiert das? Ist das nicht auch ein totales Manipulationsthema?
Die Frage ist extrem spannend, vor allem müssen wir uns als erstes überlegen, wo sind überhaupt neutrale Fragestellungen möglich? Bei Dingen, die ich einfach messen kann, wie groß ist Ihre Wohnung, da wollen wir im Endeffekt genau, da gibt es irgendwo eine klar definierte Realität und wir fragen ja manchmal Leute in Umfragen genau diese Frage oder wie viele PKWs besitzt die Familie oder wie oft im Jahr fahren Sie auf Urlaub. Da gibt es eine klar definierte Realität, die wir möglichst unverzerrt messen wollen. Bei der Wahlfrage geht es in eine ähnliche Richtung. Wir wollen die jetzige Intention, was wird diese Person wählen, wenn es mit Wahlkarte hat, vielleicht schon gewählt, möglichst gut abbilden. Darüber hinaus, wenn es mir um die politischen Inhalte geht, müssen wir vielleicht auch aufpassen, dass wir da nicht in eine Neutralitätsfiktion kippen. Es war ja auch und da in den letzten Jahren für den Journalismus sehr spannend, weil auch ich selbst als jemand, der in einer frühen Berufslaufbahn Journalist geworden ist, es gibt viele, die gesagt haben, Sprache soll neutral sein, aber im Politischen ist das wahnsinnig schwierig und wir haben das ja gerade gesehen, wenn dann zum Beispiel Rechtspopulisten wie Trump die Sprache mit ihren Wortkreationen anreichern, dann hat sich diese Fiktion einer neutralen Sprache schon erledigt und im politischen Geschäft wird es auch immer massiver, dass die einen, da sind wir wieder beim Modewort Framing, die für sie richtig geframten Begriffe einbringen und die anderen bringen andere Begriffe ein. Und was ist jetzt der neutrale Begriff für Erderwärmung, Klimawandel oder Klimakrise? Also das ist ein Problem, das der Journalismus hat und das ist eine Herausforderung oder eine Herausforderung. Manche Medien wie der Guardian haben sich dann entschieden, das ist das Vokabular, das wir verwenden. Aber ist das deswegen objektiv? Ja,
das macht einen Unterschied, ob Sie abfragen würden, jemanden, wie groß ist Ihre Angst vor der Erderwärmung auf einer Skala von, keine Ahnung, 1 bis 9? Oder ob Sie fragen vor der Erderhitzung oder vor der Klimakrise?
Genau. Und da kommt auch dazu, dass wenn wir politische Einstellungen messen wollen, dass die ja mit Werthaltungen zu tun haben. Und die politischen Kampagnen ja immer Werthaltungen aktivieren, um Menschen in eine gewisse Richtung zu bewegen. Also für Sparsamkeit zu sein oder für investieren oder sagen, wir brauchen jetzt ökologische Maßnahmen und weniger wirtschaftspolitische Impulse etc. Und wenn ich das dann in der politischen Debatte verwende, ja, das immer verknüpft ist mit Werthaltungen. Also hier dürfen wir auch nicht naiv sein und zu glauben, wir haben irgendwo diese Liste an politisch neutralen Begriffen. Also da gibt es einen Unterschied zwischen werthaltungsgeladen und tendenziös. Und bei tendenziös gibt es schon Tricks, die jetzt auch unter anderem in den Chatnachrichten aufgepoppt sind, aber
dann, ein Beispiel geben oder was war so ein klassischer Trick?
Wenn zum Beispiel Social Proof in die Frage hineingenommen wird, so es wird zuerst ein etwas angenommen, ja, also die wir brauchen jetzt wieder einen Wirtschaftsaufschwung und dann gibt es einen Teil der Frage, aber einige wenige wollen jetzt Ökosteuern einführen.
Das sind Sie dafür oder dagegen?
Genau. Also und könnten dann, oder da gab es ein Beispiel, das jetzt auch auf Twitter kursiert ist, und dadurch könnte aber der Aufschwung wieder gefährdet werden sozusagen. Also das ist natürlich mit der Brechstange und da ist der Erkenntniswert jetzt für die das erhalten, relativ gering. Das ist halt dann aus der Sicht einer politischen Partei, so was zu fragen, ist aber legitim. Die versucht halt eine gewisse Argumentation abzutesten, um die Öffentlichkeit damit zu informieren. Da muss ich halt Methoden finden, wo ich gewisse Dinge quasi versuche, möglichst neutral anzubieten. Aber so leicht ist das eben nicht, weil wenn ich sage, wie wichtig ist es Ihnen die Beschäftigung der Jugend oder die Klima oder Klimawandel, dann ist vielleicht die Beschäftigung der Jugend wichtiger. Wenn ich aber sage, die Beschäftigung der Jugend oder die Klimakrise, ein Ausdruck, der dann auch immer häufiger verwendet wird, dann gewinnt unter Anführungszeichen oft die Klimakrise. Es gibt hier keine einfachen Antworten, aber genau.
Standards, gibt es Goldstandards dazu im Verband? Außer dass man sagt, wir formulieren Fragen nicht tendenziös, also
genau.
Richtlinien, die.
Und eben das Wichtige ist die Transparenz hier. Die genaue Fragestellung veröffentlichen, weil dann kann ich zumindest eine Debatte darüber haben. Dann kann jemand sagen, na gut, diese Fragestellung war eben tendenziös abgefragt. Und insofern ist hier die einzige Lösung, ich kann als mündiger Konsument genau an der wörtlichen Fragestellung sehen, kann ich versuchen, selbst zu beurteilen, ob das nicht tendenziös war.
Jetzt ganz gerade herausgefragt, Sie als jemand, der Experte ist, die Branche gut kennt, das, was bei Research Affairs passiert ist, was die Frau Beinschab dort gemacht hat als eine Frauenunternehmerin, wie ordnen Sie das ein? Was ist da Ihre Erklärung, dass so etwas passiert?
Es gilt die Unschuldsvermutung, dass was aber klar ist, dass Frau Beinschab nicht im VDMI Mitglied werden durfte, obwohl sie es wollte, weil sie sich nicht zu gewissen Standards committen wollte, also gewiss, weil sie von vornherein gesagt hat, diese Standards, also zum Beispiel gerade in dem Punkt, dass eben Telefoninterviews auch dabei sind, politischen Fragen, dass auch die Stichprobengrößen waren auch zu gering. Also das war schon etwas, was natürlich etwas ist, was zumindest zu Stirnrunzeln führen musste. Und das, was jetzt im Raum steht, ist, dass entweder aus dem ÖVP-Umfeld und oder von der Redaktion der Tageszeitung Österreich gewisse Dinge dann vorgegeben waren. Also das Ergebnis war da, bevor eine Umfrage überhaupt durchgeführt wurde. Dafür gibt es jetzt mal Indizien und ja, wie mein Kollege Peter Haix formuliert hat, ja, also sozusagen Verbrechen begehen kann sozusagen jeder, ja, wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung. Aber das unterläuft natürlich genau, wenn das so stimmt, wie sich das Bild hier zeigt, das unterläuft natürlich genau das, worum sich die Branche in den letzten Jahren und durchaus mit Erfolgen auch bemüht hat.
Dass jetzt ein Meinungsforschungsinstitut eng mit einer Tageszeitung oder einem Medium kooperiert, ist ja noch nicht ungewöhnlich. Also das kennen wir vom Profil, vom Kurier, also das machen ja viele Medien, dass man sich da auch quasi gegenseitig fragt, welche Themen könnte man abfragen, was interessiert unsere Leser, oder wir planen eine große Geschichte zur Steuerreform, könnten Sie nicht ins Feld gehen mit entsprechenden Fragen. Das ist ja auch noch nicht verwerflich. Also wo oder wie haben Sie dieses Zusammenspiel erlebt, ja, zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer? Mutmaßlicher Auftraggeber, man weiß ja nicht, wer es dann am Ende gezahlt hat. Noch ist das nicht ganz klar bei der Frau Beinschab, aber quasi wenn sie für die Dinge, die in Österreich veröffentlicht wurden, waren ja wohl wahrscheinlich auch mit Österreich irgendwie abgestimmt. Ist das schon verwerflich? Also muss man als Meinungsforscher dann, geht man nicht ein auf solche Vorschläge?
Ja, wenn die Medien verantwortlich handeln. Wenn die Medien aber die Umfragen dazu benutzen, das ist ja die These der Staatsanwalt, als Organ der Bestechung, um dafür ein öffentliches Gut zu bekommen, das ihnen so nicht zusteht, nämlich große Inseratenvolumen, dann ist es verwerflich. Das heißt, als Medium habe ich ja die Kontrollfunktion gegenüber der Politik. Und klar ist es da spannend, wenn eine Redaktion mit einem Institut sagt, das wäre jetzt interessant zu messen. Also wir schauen der Politik auf die Finger, wir bringen dort eine gewisse Tiefe vielleicht rein oder durchmessen die Popularität von gewissen Ansagen oder politischen Maßnahmen. Aber das kann ja nur dort funktionieren, wo die Medien, also wo die Anzeigenabteilung und die Redaktion getrennt sind und wo die Medien sagen, sie machen das als vierte Gewalt im Staat. Und dann aus dieser Perspektive ist eine Kooperation Medium mit Forschungsinstitut, das diese Aufgabe ernst nimmt, da kann die Demoskopie ein wertvoller Baustein dabei sein, diese vierte Gewalt der Medien in der Demokratie mit auszuüben. Also diesen Diskurs braucht es ja, weil Journalistinnen und Journalisten ja oft das Gefühl auch entwickeln, was ist jetzt spannend, was könnte interessant sein. Das, was auch ich mir manchmal wünsche, ist, dass, und ich glaube, da könnten alle den Leserinnen und Lesern oder Zuhörerinnen und Zuhörern, also den Rezipientinnen mehr zumuten, ist die Gesellschaft und das Denken der Menschen ein bisschen auch in ihrer Komplexität und Vielfalt darzustellen. Ich glaube, da gibt es ein schönes Beispiel, das haben wir immer wieder zum Beispiel in Oberösterreich oder in Tirol gemessen, in Studien, die heißen Integrationsmonitore. Und dort haben wir über Umfrageforschung festgestellt, wie zerrissen Menschen sind, innerlich widersprüchlich bei Fragen der Migration und Integration.
Also nicht zu fragen, sollen 100 Kinder aus Moira aufgenommen werden oder nicht, sondern sozusagen das tiefer hineinzugehen und nicht nur so schwarz-weiß Fragen zu stellen.
Genau.
Oder Abschiebung, ja, nein.
Genau. Beziehungsweise, wir haben auch in solchen Umfragen durchaus plakative Fragestellungen, aber aus verschiedenen Werteperspektiven gestellt.
Wie funktioniert das dann konkret? Also
wir fragen die Menschen, sind sie dafür, dass jetzt sofort alle Grenzen dicht gemacht werden? Und wir fragen sie aber auch, sind sie dafür, dass Flüchtlinge bei uns menschenwürdig untergebracht werden?
In einem gleichen Interview.
Ja, an unterschiedlichen Stellen. Ja. Und es gibt eben, es gibt dann erstaunlicherweise 30, manchmal waren es sogar 40% der Personen, die an sich logisch widersprüchliche Dinge im gleichen Interview gesagt haben. Und das ist ein Phänomen, das eigentlich zu beschreiben, nicht nur wissenschaftlich, sondern finde ich auch journalistisch total spannend wäre, weil ich kann in einer Umfrage unglaubliche Ablehnung gegenüber Migration erzeugen und korrekt gemessen, aber ich habe halt nur die eine Hälfte gemessen der inneren Realität der Menschen. Ich kann auch in einem in die andere Richtung verzerrten Interview herausbekommen, dass die Menschen eigentlich sehr positive Einstellungen haben und sehr empathisch sind. Und ein gutes sozialwissenschaftliches Interview fängt das beides an, fängt die Menschen auch in ihren unaufgelösten Widersprüchen ein. Und ich glaube auch, dass guter Journalismus durchaus die Chance hat, auch genau das zu beschreiben.
Die Funktion, die Research Affairs mutmaßlich für die ÖVP hatte, war aber natürlich eine ganz andere. Wobei auch da jetzt quasi nachgefragt, dass Parteien mit Instituten kooperieren, um einfach ein Gespür dafür zu kriegen, wie ist die Stimmung im Land. Das ist ja jetzt auch noch nichts Verwerfliches und nichts Ungewöhnliches, das gibt es ja seit langem.
Aber das ist ein Zeichen von Professionalität.
Aber was ist denn jetzt, also warum war das aber nicht so ein Fall?
Dazu muss man sagen, dass das ja nicht die Strategieumfragen der ÖVP sind.
Also die macht ja eigentlich Herr Sommer, oder hat sie zumindest lange gemacht. Hm?
Genau, also ich weiß da nicht die Details, aber es ist an sich, heißt es, dass die ÖVP und auch vor allem unter Sebastian Kurz sehr genau auf Umfrageergebnisse schaut, also auf strategisch gemachte Umfragen. Wie gesagt, das ist einfach ein professioneller Standard. Und hier scheint es auch so zu sein, aber da habe ich keine Primärinformation, dass das unter Sebastian Kurz eher angewachsen ist, dass demoskopische Material und auch zum Beispiel bei den Koalitionsverhandlungen auch immer eine große Rolle gespielt hat, was kann ich in einen Koalitionspakt hineinschreiben. Das machen aber fast alle Parteien, die irgendwo versuchen, Wahlen zu gewinnen oder Regierungsverantwortung zu überleben oder auch versuchen, aus der Opposition in die Regierung zu kommen. Das ist natürlich sinnvoll, nicht um sich von dort die Politik diktieren zu lassen, sondern metaphorisch gesprochen ist es so, dass Umfragen einer Partei dienen wie eine Wetterprognose. Die Partei muss entscheiden, wo fährt sie hin, wo ist das Ziel, wo ist die Insel, mit der sie zusteuert auf ihr Schiff. Aber natürlich, wenn ihnen die Meteorologie sagt, da habt ihr so Gegenwind, da müsst ihr kreuzen oder diesen Umweg machen, um dorthin zu kommen, dann ist das klug, dann ist das weise. Aber um diese Umfragen geht es im Moment gar nicht, sondern es geht um die ÖVP hatte hier eine Strategie der völligen Trennung der strategisch relevanten Umfragen, die sie beeinflussen in dem, was sie sagt und in dem, was immer ins Regierungsprogramm kommt, getrennt von den Umfragen eben, die offenbar von Sabine Beinschab mit Österreich in der Zeitung Österreich platziert worden, um die Stimmung und auch, das ist ja in den Chat so beschrieben, die anderen Demoskopen, also die anderen Institute zu beeinflussen. Und hier scheint mein Eindruck zu sein, dass Tom Schmidt und diese Gruppe das völlig überschätzt hat, wie viel Einfluss sie damit haben, dass die Sabine Beinschab genau das macht, was sie ihr vorschreibt.
Also das berühmte Beinschab-Tool, Österreich-Beinschab-Tool, war am Ende nur ein Toolchen.
Dieser Kreis hat sich wahnsinnig gefreut, dass das funktioniert hat, in dem Sinn, dass sie, wie aus den Chats ersichtlich, dann gesehen, und das funktioniert ja wirklich. Wir können dort uns genau aussuchen, was wir glauben, dass uns stimmungsmäßig nützt. Aber es gibt natürlich keine wissenschaftliche Evaluation. Hat das tatsächlich dann die anderen Institute beeinflusst? Ich glaube eher nicht, weil offen gesagt in der Branche niemand ernst genommen hat, was Research Affairs veröffentlicht haben.
Das wäre nämlich meine Frage jetzt gewesen. Ich meine, wenn wir zurückgehen in die Jahre 16, 17, 18, die Umfragen von Research Affairs in Österreich, waren die im Verband, also hatten die eben irgendeinen Wert oder hat man das eh abgetan als Beiwerk von Fellners der Boulevardjournalismus?
Ich kann jetzt nicht in die anderen Kollegen hineinschauen. Ich kann nur für mich sagen, dass sie nie eine Ziffer aus dieser Ecke auch nur im Kleinsten ernst genommen habe. Und ich glaube, dass die meisten anderen in der Branche auch so gedacht haben. Und insofern ist es natürlich doppelt bitter jetzt für Tom Schmidt, weil die haben wahnsinnig viel Geld ausgegeben, natürlich auch aus dem Finanzministerium, nicht das eigene. Ja. Die haben jetzt die Staatsanwaltschaft am Hals eigentlich für etwas, was ihnen wahrscheinlich im Endeffekt irrsinnig wenig gebracht hat, weil es war ja, sie haben ja nur etwas verstärkt, was in der Substanz ja schon, also versucht noch zu verstärken, was in der Substanz schon da war. Es waren ja die Umfragewerte von Mitterlehner wirklich nicht gut. Dazu hätte ich die Sabine Beinschab nicht gebraucht und die sind ja auch tatsächlich um ungefähr 10 Prozentpunkte gestiegen, nachdem Kurz Parteiobmann war. Also wenn nur mit einem Institut eine Trendwende bei der ÖVP zu behaupten, sowas so funktioniert es ja nicht. Ich kann versuchen, einen sozusagen, vielleicht war die Idee dahinter, ich enthemme jetzt die anderen Institute. Und weil einmal in Österreich, in der Zeitung Österreich gestanden ist, 35% für ÖVP, tut sich ein anderes Institut dann auch leichter.
Die Schwankungsbreite auszureizen oder...
Oder zu sagen, boah, kann das jetzt wirklich stimmen? Aber ich muss auch dazu sagen, was habe ich denn davon, wenn ich schon an meinem ersten Arbeitstag als neuer ÖVP-Obmann so hoch droben bin, dann gehen ja die Umfragewerte dann auf einmal hinunter. Also das ist alles nicht zu Ende gedacht. Und abgesehen davon, dass es, wenn wir diese Chats lesen, moralisch verwerflich wirkt, also wirklich stinkt, ist es auch von einer unendlichen Naivität. Also das da fehlt auch dass die Fähigkeit dieser Gruppe, die da Beinschab manipuliert hat oder sich eingekauft hat, zu sehen, was sowas wirklich bringt.
Zu Frau Beinschab noch eine kurze Frage. Ist das realistisch, dass wenn ich jetzt ein Meinungsforschungsinstitut gründe als einzelne Person und dann habe ich eben ein Büro, das bei mir zu Hause angemeldet ist, kann man solche Umfragen quasi mit einem Laptop von sich als Einzelperson aufsetzen online? Also geht das tatsächlich so einfach? Ganz, ganz dumm gefragt. Also gibt es diese Programme, kann man sich das kaufen? Geht man dann, schickt man da E-Mails aus? Oder die Technik, ist die so handelbar auch für eine Einzelperson?
Nein, also gute Umfragen sind Teamwork, entstehen nur aus der Zusammenarbeit von Menschen, die Kompetenz und Leidenschaft haben und ihr Handwerk auch wirklich schon lange ausführen. Natürlich kann jemand, der neu in der Szene ist, sagen, okay, ich kaufe mir solche Ressourcen zu. Aber das wurde ja im Telefonbereich nicht gemacht. Wir haben wirklich exzellente Telefonlabors in Österreich, die übrigens alle komplett ausgelastet sind. Also versuchen Sie jetzt einmal eine Telefonumfrage zu bestellen, es wird sehr schwierig. Und insofern war das der Anwurf, sozusagen die Telefoninstitute fürchten um ihren Markt, völlig absurd, weil die Telefoninstitute kommen gerade nicht nach. Ne? Also die Frau Beinschab hätte damals auch durchaus die Möglichkeit gehabt, vielleicht, aber sie hat es offenbar nicht gemacht, weil alles online war, sich Telefoninterviews dazu zu kaufen. Da gibt es ja Anbieter, das ist ja auch bei uns beim SORA-Institut, wir haben ja nie ein eigenes Telefonlabor gehabt und wir wissen, zu wem, wenn wir solche Verträge bekommen, dass wir hochwertige Interviews dann bestellen. Das heißt, diese Institutionen gibt es und gute Online-Samples werden ja über Telefone rekrutiert. Das ist ja auch der Goldstandard, dass ich die nicht übers Internet finde, weil da habe ich eine extreme Verzerrung, sondern ich beginne mal bei einem Zufallsverfahren über Face-to-Face und oder telefonisch und rekrutiere mir so ein gutes Online-Sample.
Und das heißt, das ist dann auch über das gleiche Sample, also man hat dann quasi eine Art Fokusgruppe, die man immer wieder anmeldet.
Ja, das muss in Österreich in die Zehntausende gehen. Also ich kann natürlich nicht sagen, ich habe ein...
Das 800 Leute, die frage ich alle.
Die werden
wahrscheinlich entnervt.
Die werden entnervt und sozusagen bei denen wäre auch so, dass die ja dann zum Beispiel bei jedem Politiker irrsinnig gut kennen. Also die Frage, haben Sie den Namen schon gehört? Ja, natürlich, weil ich habe jetzt jede Woche...
Sehr dankbar für
angerufen. Genau. Also ich brauche dann für ein Land wie Österreich solche Pools an möglichen Online-Befragten, die in die Zehntausenden gehen. Also das und wo ich eben nicht online Methoden habe, um die zu rekrutieren. Also ich komme über die Face-to-Face und oder Telefon in die Haushalte, kriege dann irgendwo eine Einverständniserklärung und dann ergänzen die, sie sind eine wunderbare Ergänzung. Also das, was wir nicht vergessen dürfen, das ist eine großartige Bereicherung des Methodenreservoirs online. Es ist eben nur für Wahlumfragen als Online-Only sind wir noch nicht so weit, möglicherweise in 10 Jahren. Insofern, ausgehend zu Ihrer Frage, allein kann ich keine guten Umfragen machen. Ich brauche große Teams, entweder in der eigenen Organisation oder Teams, die mir als Partner zuarbeiten.
Ja, und was für eine Art von Online-Umfragen war das dann? Also was kann man sich darunter vorstellen?
Ich weiß es nicht. Es wurde nie veröffentlicht.
Also die Daten dahinter, die Rohdaten, wurden bis heute noch nicht.
Das sowieso nicht. Mhm. Ja, also es ist einfach unklar. Es gibt von dem Institut keinen einzigen Datensatz, der irgendwo zum Download zur Verfügung steht. Es gibt keine genauen Beschreibungen der Methodik. Und insofern bleibt es allen alles im Dunkeln. Und
ist es denkbar, dass das am Ende einfach eine Facebook-Umfrage ist an 600 Leute, die man als Werbung ausmailt? Gibt es ja manchmal.
Ja, ich möchte jetzt keinen konkreten Verdacht erheben, weil das sozusagen dann auch... Aber
sowas nutzen ja Parteien zum Teil auch, ja. dass sie quasi in den sozialen Medien Slogans oder Claims oder Anliegen sehr, sehr schnell abtesten.
Was vernünftig ist und zum Beispiel auch...
Das ist jetzt nicht Meinungsforschung ist, oder? Das ist wieder eine andere...
Das ist so Feedback holen, ne? Und das sind sozusagen... Also Trump hat hunderte, wenn nicht tausende Versionen seiner Werbespots über Facebook schnell abgetestet und das war Teil des Erfolgs der Trump-Kampagne 2016. Also ich kriege dann schon ein wertvolles Feedback, aber es ist natürlich völlig ungeeignet, um eine Sonntagsfrage, also eine Wahlstimmung repräsentativ abzufragen. Also ich gehe in gewisse Segmente und dort, genauso wie ich schon natürlich in Gesprächen irgendwo auf der Straße auch schon was erfahren kann, oder wenn ich als Politiker in einer Pensionisten- oder Seniorinnenheim gehe, oder kriege ich dann schon, okay, die reden jetzt alle über diese Sache oder das Argument kommt so an. Also das sind also so nicht repräsentative Methoden, um die Stimmung auszuloten. Das macht für Parteien schon Sinn, aber ich kann damit nicht die Öffentlichkeit informieren.
Vielleicht abschließend. Ich habe an sich die Frage vorbereitet, ob angesichts eben dieser Dinge, die jetzt passiert sind, es Sinn macht, so wie beispielsweise in Frankreich vor Wahlen einige Wochen davor einfach Umfragen und die Veröffentlichung von Umfragen, nicht Umfragen an sich, aber die Veröffentlichung von Umfragen zu verbieten. Einfach um die Wähler nicht auf den letzten Metern zu beeinflussen oder um diese Stimmungsmache zu verhindern. Wie stehen Sie dazu?
Ja, das ist eine total spannende Frage und meine Antwort ist immer, was passiert denn dann? Also die Antwort ist nein, weil wir haben dann folgendes Problem. Wir wissen dann nicht mehr, was in den letzten 2 Wochen passiert ist, beziehungsweise wenn die Umfrage 15 Tage vor der Wahl noch präsentiert werden darf, dann ist sie ja dann auch schon 3 Wochen alt. Also letztendlich gehen uns die Stimmungsänderungen der letzten Wochen im Wahlkampffinale durch die Lappen.
Wobei es geht ja nur darum, dass man es nicht veröffentlicht. Also forschen darf man ja.
Genau, aber die Öffentlichkeit kennt nur die Umfragen, die circa vor 3 Wochen vor der Wahl erhoben worden sind.
Das ist auch eine Beeinflussung.
Natürlich, weil dann die bleiben im Kopf hängen. Mhm. Ja. Also zum Beispiel war erst, also für Norbert Hofer war eigentlich relativ knapp vor der Wahl eigentlich dann klar, dass er das sehr gute Chancen hat, in die Stichwahl zu kommen. Ja, also das ist, oder sagen wir so, wenn die Wahl noch früher gewesen wäre, wäre durch so ein Moratorium vor der Wahl irgendwann, wenn die Wahl früher gewesen wäre und Norbert Hofer weniger Zeit gehabt, dann hätten die Umfragen gesagt, ja, das geht sich bei ihm eigentlich nicht aus. Ja. Andere Dinge, also es führt dazu, dass ein Stand eingefroren wird und die Menschen wählen aber in einem Proportional, also Verhältniswahlrecht wie Österreich, wo es dann Koalitionen gibt nach der Wahl, die wählen ja strategisch. Die überlegen ja, welche Partei ist mir zu stark, welcher Koalitionspartner soll da jetzt noch mitreden, welche Mehrheiten will ich. Und dafür sind gut gemachte Umfragen eigentlich eine solide Basis.
Gut gemacht, also das heißt, die Antwort ist ja, aber es muss so gut gemacht
werden. Genau, wir haben mehr Motivation und Grund denn je, auf diese Transparenzregeln zu schauen. Ich wäre auch dafür, wenn ich dass ich da Strafen überlege bei der Veröffentlichung, wenn ich ihn am Gasthaus nicht schreibe, ACG oder was immer auch die Kürzel sind für Gluten und Laktose. Wenn ich das nicht mache, es wird, kriege ich eine Strafe. Ja, warum sollte ein Medium nicht auch eine Strafe dafür bekommen? Das werden Sie, wenn Sie jetzt ein Vertreter eines Mediums vielleicht nicht
Nein,
so...
Nein, finde ich eigentlich eine spannende...
Es sollte sozusagen nicht eine tödlich hohe Strafe sein, aber nur, dass die Öffentlichkeit sagt, wir meinen das ernst. Ja, wieso sollen... Das ist ein öffentliches Gut. Eine lebendige Demokratie ist aus meiner Sicht auch nicht weniger wert als Sicherheit bei Lebensmitteln.
Ja. Ein Teil der journalistischen Redlichkeit. Ich muss ja Interviews und irgendwie alles gegenchecken. Also warum sollen Umfragen nicht auch... Müssen halt solide sein, wenn sie ins Blatt...
Ja, und da kann ich es ja definieren. Und dann kann ich sagen, ja, sorry, ich habe es jetzt nicht dazu geschrieben, ob das online oder Telefon war. Jetzt zahlt es ja 300 Euro. Das Medium wird es überleben. Aber es wird es natürlich beim nächsten Mal schon sagen, hoppala, da haben wir eine Strafe gezahlt. Mhm. Also das wird helfen. Ich wäre auch dafür, sich zu überlegen, ob dann ab einer gewissen Zeit, ich sage, ich darf das veröffentlichen, aber ich biete die Daten auch wirklich zum Download an. Also das ist natürlich schon etwas, was ein sehr mutiger Schritt wäre, aber warum nicht? Wir haben also auch bei unserer Corona-Studie das zum Beispiel gemacht oder bei anderen Projekten. Ja, es ist einfach zu sagen, okay, dann kann darüber debattiert werden. Wenn ich es verbiete, dann gibt es dann erstens gibt es dann informierte Eliten, die mehr wissen als die Bevölkerung. Ja? Also eine gut informierte Journalistin, die Menschen in den Parteizentralen, die haben natürlich dann Umfrage zur Verfügung. Also ich schaffe ein Informationsgefälle, genau, und Geheimwissen, das aber dann an manchen Stellen doch herauspoppt in dem Kommentar von der gut informierten Redakteurin. Aha. Und es gibt noch so andere Stellen, wo sich das ein Ventil schafft oder überhaupt in so absurden Dingen wie diese italienischen Pferderennen-Reports, wo dann die Farben der Pferde den Farben der Parteien waren und aufgrund dieser Reihenfolge dieser fiktiven Pferderennen allen Menschen klar war, da wird eine Umfrage beschrieben. Also deswegen glaube ich, ist es alternativlos, Umfragen bis zum Schluss zu veröffentlichen, aber sehr streng auf Transparenz zu schauen und auch Umfragen zusammenzufassen, aggregieren, wie es in Amerika passiert und einfach, was ich wunderschön finde an der jetzigen Situation, ist ein gesundes Misstrauen mitzunehmen. Kein pauschales Misstrauen, sondern die gesunde Skepsis, die in der Wissenschaft eigentlich alltäglich sein sollte.
Letzte Frage an den Wahlforscher, der Sie auch sind, oder vor allem sind. Wir wissen jetzt mehr über die Wahl 2017. Also wir wissen, dass es im Vorfeld diese manipulierten Umfragen gab, auch wenn Sie sagen, dass die jetzt nicht wahnsinnig wirksam waren, aber es gab sie. Wir wissen, dass die ÖVP sehr viel mehr Geld investiert hat als gesetzlich vorgesehen. Lässt das den Schluss zu, dass die Wahl 2017 von der ÖVP auch erkauft wurde? Oder erschummelt wurde?
Ich meine, die ÖVP hat einen Wahlerfolg eingefahren, der viele, viele Gründe hatte und natürlich auch bedingt war durch eine quasi perfekt orchestrierte, strategisch durchdachte Wahlkampagne. Aber mit weniger Ressourcen hätte natürlich das Ergebnis auch ein bisschen anders aussehen können. Wobei ich würde sagen, was damals passiert ist rund um den Machtwechsel und diese Dinge, die wir aus den Chats erfahren haben, wie damals Mitterlehner runtergeschrieben wurde und Kurz raufgeschrieben wurde, dass das wahrscheinlich auf das Wahlergebnis dann im Jahr 2017 so gut wie keinen Einfluss hatte.
Sie hörten den Meinungsforscher und SORA-Chef Christoph Hofinger in einem Gespräch mit Barbara Todt in der Falter Werkstatt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Kritisch zu hinterfragen, was in Österreichs Medien so alles zu lesen ist, das ist etwas, was regelmäßig im Falter passiert. Mit einem Abonnement des Falter haben Sie die Informationen, um hinter die Kulissen zu blicken. Ein Abonnement des Falter kann man ganz einfach im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.